Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie kennen das Buch doch noch gar nicht. Die Männer müssen mutig sein, die Frauen nicht. Es handelt sich heute um dieses wunderbare Buch, Der Peniskomplex. Und wir werden, bevor wir gleich in ein kleines Gespräch einsteigen, ziemlich zu Anfang die Einleitung hören, damit Sie wissen, worum es geht und was Sie erwartet, wenn Sie dieses Buch lesen. Gerhard Stagun ist für dieses Thema der optimale Autor. Er hat Religionswissenschaften studiert und Germanistik. Er hat lange Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gearbeitet und für sie geschrieben. Und er hat viele Sachbücher, durchaus auch Jugendsachbücher geschrieben, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Ich kam zu dem Buch auf einem für einen kleineren Verlag relativ unüblichen Weg. Ich bekam eines Tages von einer Agentur, einem literarischen Agenten, die Anfrage, ob wir dieses Buch machen wollten. Und meine Reaktion war zunächst, nee, habe ich keine Lust zu. Denn das wird ja wieder so ein Schmuddelbuch sein. Drollige Witze über den Schwanz. Mein Gott, ist das langweilig. Ich kann das nicht ertragen. Ich habe einen Freund, der ist Gynäkologe, mit dem spiele ich schon seit Jahrzehnten Tennis. Und überall, wo wir mit der Mannschaft hinkommen und er wird gefragt, was er von Beruf ist und er sagt, Gynäkologe, was passiert dann? Dann erzählt die gegnerische Mannschaft Gynäkologenwitze. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt nichts Widerlicheres als das. Doch eben die Urologenwitze. Ich interessiere mich für sowas nicht. Ist mir einfach zu langweilig. Ich kann Witze nicht ertragen. Aber ich habe glücklicherweise einen Fehler nicht gemacht. Ich habe das Ding nicht einfach zurückgeschickt, sondern ich habe angefangen zu lesen. Denn er hatte es mit. Und ich war von Anfang bis Ende vollständig begeistert. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich meine das Manuskript. Und ich habe also versucht, dieses Manuskript zu kriegen und tatsächlich, ich habe es gekriegt. Warum es die Großverlage nicht genommen haben, kann ich nicht beurteilen. Manchmal ist es so, dass Großverlage Ängste haben. Wovor weiß ich auch nicht, aber sie haben es nicht genommen. Ich danke den Großverlagen, dass sie es nicht getan haben, denn nun bin ich der stolze Verleger von diesem großartigen Buch. Und Gerhard Stagun hat etwas gemacht, was, glaube ich, auch nicht so richtig üblich ist. Als er das Manuskript fertig geschrieben hat, hat er das dem Papst der Sexualforschung in Deutschland geschickt. Das ist Volkmar Sigusch, der seit ich denken kann, also seit mehr als 10 Jahren, konnte ich noch gar nicht denken, das war jetzt die falsche Formulierung. Also seit ich auf der Welt bin, sagen wir es mal so, ist der zuständig für die Sexualforschung. Und der hat dieses Manuskript gelesen, obwohl sie sich gar nicht kennen, nicht wahr? Ja. Und dann hat er etwas an Herrn Stagun zurückgeschrieben, was mich vollends überzeugt hat. Gerhard Staguns Buch über den Penis begeistert und beschämt mich, weil ich nach 50 Jahren Sexualforschung und Sexualtherapie viel erfahren habe, dass ich nicht wusste oder nicht bedacht habe. Und wenn das nicht ein Lob für ein Buch ist, das hier Neues drinsteht, dann weiß ich auch nicht. Lieber Herr Stagun, würden Sie uns freundlicherweise zunächst einmal das Vorwort vorlesen?
Mache ich gerne. Erstmal vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr zu Klampen, und überhaupt für die Ehre, hier auftreten zu dürfen. Als Autor weiß man, dass sich Franz Kafkas berühmte Sentenz »Wer sucht, findet nicht, aber wer nicht sucht, wird gefunden« nicht nur in der Liebe, sondern auch im Finden eines geeigneten Buchthemas bewahrheitet. Bloß nicht verkrampft danach suchen. Beim vorliegenden Buch war es tatsächlich so, dass ich von diesem für einen Mann zwar naheliegenden, für einen seriösen Autor gleichwohl etwas abwegig erscheinenden Thema gefunden, fast, möchte ich sagen, heimgesucht wurde. Unangemeldet klopfte es ziemlich ungestüm an die Tür, wobei man als Freund des Karlauers geneigt ist, von der Hosentür zu sprechen. Dass mir diese thematische Heimsuchung erst an der Schwelle zum Alter widerfuhr, erscheint plausibel. Im Alter wird sogar der Angsthase mutig, weil er, was sein bescheidenes Renommee betrifft, nichts mehr zu verlieren hat. Ein bisschen Autorenmut wird beim Thema Penis in der Tat verlangt, zumal in Zeiten, die prüder sind, als man bei oberflächlicher Betrachtung meinen könnte. So ein Penis ist zwar das Natürlichste von der Welt, doch sobald man sich anschickt, ihn eingehender unter die Lupe zu nehmen, betritt man, wie sollte es anders sein, das heikle Feld des Obszönen. Dieses ist bestens geeignet, einen Autor ins trübe Licht der Peinlichkeit zu rücken. Das Obszöne des Gegenstands färbt auf den Autor ab, spätestens von dem Moment an, da er mit seinem Penis-Essay an die Öffentlichkeit tritt. Diesen Umstand zu beklagen, wäre allerdings nur larmoyant. Schließlich zwingt einen niemand dazu, sich eingehend mit dem Geschlechtsteil des Mannes zu befassen, ihm schreibend auf den Grund zu gehen und sich selbst gleich mit dazu. Dabei hatte ich schon zu Beginn der Schreibarbeit und erst recht in ihrem weiteren Verlauf das dumpfe Gefühl, dass dieses Thema spätestens seit den krisenhaften Zeiten der Pubertät in mir geschlummert hat, tief versunken im Dornröschenschlaf der Verdrängung. Doch alles Verdrängte und Unerledigte kehrt irgendwann zurück. Diese Rückkehr kann faszinierend oder erschreckend sein, meistens ist sie beides zugleich. Kurzum, das Thema Penis birgt für einen Autor ein gewisses Gefahrenpotenzial. Es legt einem so manchen Fallstrick in den Weg. Es kollidiert mit der eigenen Schamgrenze, die sich zuweilen selber als Fallstrick erweist. Schreibend fühlt man sich ständig hin und her gerissen zwischen Benennen und Verschweigen, Übertreiben und Verharmlosen, zwischen Erkennen, Bekennen und Verkennen, zwischen Entblößen und Verhüllen, Inszenieren und Zensieren. Das heißt, man muss erst mal herausfinden, wo die eigene Schamgrenze, dieses zensierende Geistgebilde aus Selbstschutz und Verklemmtheit verläuft und wo die mutmaßlichen Schamgrenzen der mutmaßlichen Leserinnen und Leser verlaufen könnten, wohl wissend, dass jeder Mensch seine ganz persönliche, mehr oder weniger flexible Schamgrenze hat, entsprechend seiner einmaligen Sexualität. So richtig offenbart sich dieses Problem aber erst in dem Moment, da man als Autor meint, beim Thema Penis sich selbst inklusive Geschlechtsteil ins Spiel bringen zu müssen. Das weckt verständlicherweise den Verdacht einer exhibitionistischen Neigung des Autors. Mit diesem Verdacht lässt es sich freilich in einer Gesellschaft, die ausgiebig dem Exhibitionismus und Voyeurismus frönt, sehr gut leben. Mich und meinen Penis aus dem Spiel zu lassen, hätte in mir das ungute Gefühl erzeugt, mich schreibend aus dem Staub zu machen, mehr noch, mich schreibend zu kastrieren. Denn eine trockene akademische Studie zu verfassen, etwa unter dem Titel Penis und Patriarchat unter besonderer Berücksichtigung von diesem und jenem, schien mir alles andere als verlockend. Ich hätte mich beim Schreiben gelangweilt. Und das ist wohl die schlechteste Voraussetzung für ein Buch, das kurzweilig sein will. Zugegeben, der Penis des Autors ist so interessant nun auch wieder nicht. Er ist nur dann von Interesse, wenn die literarische Beschäftigung mit ihm das eine oder andere zum allgemeinen Erkenntnisgewinn beiträgt. Das ist nur dann der Fall, wenn sich sehr persönliche sexuelle Erfahrungen auf eine analytische, erzählende, bei Gelegenheit auch ironische oder komische Weise vermittelt werden. Das eröffnet dem Leser die Möglichkeit, sich im Erzählten wiederzuerkennen, ohne über sich selbst und den Autor bestürzt zu sein. Leser und Autor werden so zu Verbündeten. An diesem Punkt meldete sich bei allem Autorenmut dennoch meine innere Schamgrenzenstimme und forderte eindringlich eine angemessene zeitliche Distanz zum literarisch entblößten Autorenpenis. Angemessen, so ließ die Stimme verlauten, seien 50 Jahre. Das ist für wahr eine lange Zeit. Und so erwies sich mein fortgeschrittenes Alter ein weiteres Mal als ein Vorteil. Ich würde mich und meinen Penis der eigenen Schamgrenze zuliebe nur im Hinblick auf Kindheit und Pubertät dem gnadenlosen Licht der Öffentlichkeit preisgeben. Die geschilderten intimen Erlebnisse würden in gewisser Weise verjährt sein. Sie hätten nur noch ganz entfernt mit mir, dem alten Mann von heute, zu tun. Ihre obszönen Peinlichkeiten wären über die Distanz eines halben Jahrhunderts hinweg nicht mehr in der Lage, mich in meinem jetzigen Dasein zu desavouieren. Sie wären mit einer schützenden Patina aus Komik und Ironie literarisch derart veredelt, dass sie auch für andere genießbar sein sollten als aufrichtige Beispiele des menschlich allzu menschlichen auf dem Feld der kindlichen und pubertären Sexualität. Das ist zumindest meine vielleicht naive Hoffnung. Ziemlich überrascht war ich allerdings über das den Buchmarkt betreffende Faktum, dass es bis dato außer einigen gut gemeinten und auch recht gut gemachten Aufklärungsbüchern für die pubertierende Jugend, dem einen oder anderen urologischen Ratgeber und gleich mehreren Werken, die sich mit dem unverwüstlichen, wahrscheinlich seit dem Neolithikum die Männerseele bedrängenden Thema Penisverlängerung befassen. Kein einziges Werk gibt, das den Penis nicht nur als männliches Geschlechtsteil, sondern vor allem als ambivalentes Symbol der patriarchalischen Ordnung aus möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten und zu verstehen versucht. Wenn man so will, dann ist die vorliegende Arbeit bei aller gebotenen Bescheidenheit der erste Versuch einer umfassenden Monographie über das angeblich beste Stück des Mannes. So liefert dieses Buch endlich den Beweis, dass der Penis nicht nur aus biologischer oder medizinisch-hygienischer, sondern vielmehr noch aus kulturgeschichtlicher, soziologischer, psychologischer und nicht zuletzt persönlicher Sicht von einigem theoretischen Interesse ist, ganz abgesehen von seinem allseits bekannten praktischen Nutzen. Neben der von mir unterstellten schriftstellerischen Berührungsangst gegenüber dem Thema Penis gibt es vielleicht noch einen weiteren Grund für die bisherige Zurückhaltung von Autoren und Verlegern ihm gegenüber. Man traut dem Penis nicht zu, gleich ein ganzes, womöglich sogar kurzweiliges Buch zu füllen. Oder mit den Worten meiner 63-jährigen Schwiegermutter beim Anblick des fertigen Manuskripts: Wie kann man nur so viel schreiben? Pause. Über so ein winziges Ding. Mal davon abgesehen, dass dieses Ding zumal im erregierten Zustand so winzig nun auch wieder nicht ist, als Thema ist es alles andere als winzig. An ihm lässt sich buchstäblich die ganze bei Adam und Eva beginnende Geschichte des Patriarchats aufhängen, einschließlich seines schleichenden Niedergangs, der notgedrungen auch ein Niedergang des Penis ist, mitsamt dem Mann, der dranhängt. Und mit der Nennung von Adam und Eva sind wir auch schon im ersten Kapitel.
Vielen Dank. Es ist, ja, ich muss eine kleine Korrektur anbringen. Sie haben sich etwas versprochen. Ob das jetzt auch eine freudsche Fehlleistung ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Ihre Schwiegermutter ist eher 83 und nicht 63.
Habe ich 63 gesagt?
Ja.
Das war ein freudscher Versprecher.
Ja, das ist aber nicht schlimm, weil Sie ja Ihre Schwiegermutter jünger gemacht haben.
Genau.
Oh. Ich habe bei einer Autorinnenvorstellung mal das Gegenteil gemacht. Das kam nicht so gut. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt schon einen kleinen Einblick darüber bekommen, wie vielseitig dieses Buch ist. Und ich hoffe, Sie haben auch einen Einblick bekommen in den Ton, den Herr Stagun anschlägt. Mich hat bei der Lektüre sofort eine Assoziation überfallen. Ich habe früher zu Studentenzeiten außerordentlich gerne Sigmund Freud gelesen. Freud, der Erfinder der Psychoanalyse, hat ja nichts anderes gemacht, als sich zunächst selbst zu analysieren und das seinen Studierenden mitzuteilen. Die Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse sind nicht nur literarisch ein Meisterwerk, sondern sie sind auch didaktisch großartig und sie zeigen auch den unglaublichen Mut von Freud, sich selbst zum Gegenstand zu nehmen. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie auch gemacht.
Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, dass man dazu wirklich erst in der Lage ist, wenn man zu dem Gegenstand auch eine gewisse Distanz hat. Ich hätte dieses Buch wahrscheinlich vor 10, 20, wahrscheinlich auch vor 30 Jahren nicht schreiben können. Und sich selbst bei dem Thema einzubringen, so wie das natürlich Freud auch getan hat, ist immer heikel, weil der Gegenstand so natürlicher ist, eben auch obszön ist. Und früher hat man gesagt schmutzig, das muss man sich mal vorstellen. Heute sagt man obszön, meint aber immer noch das Gleiche eigentlich.
Ja.
Und das ist das Problem dieses Themas, das grundsätzliche Problem, dass man sich in die Obszönität begibt.
Ja, dabei ist es natürlich überhaupt nicht obszön, da haben Sie schon vollkommen recht. In gewisser Weise ist es obszön und ist es wieder nicht. Ich kann Ihnen versprechen, ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, also wenn die Veranstaltungen nach uns ausfallen, dann schon, dann könnten wir auch eine schöne obszöne Stelle vorlesen. Sie machen das ja nicht, wie Sie eben schon vorgelesen haben. Sie bringen ja die persönlichen Beispiele nicht um der persönlichen Beispiele willen, sondern sie sind ja immer eine Veranschaulichung dessen, was Sie gerade hergeleitet haben.
Ja, ich habe Wert darauf gelegt, dass sich diese persönlichen Passagen immer auch verbinden mit der theoretischen Seite. Das heißt, ich erzähle nicht einfach irgendein Erlebnis aus der Pubertät, sondern versucht es zu reflektieren. Also dieses Erlebnis wird dann auch immer wieder unterbrochen durch analytische Passagen. Und so verschmilzt es und ergibt eigentlich so eine Art Mischgebilde von einem Buch, also ein Zwitterwesen eigentlich. Ich würde es nennen ein erzählendes Sachbuch, wo der Autor sich persönlich einbringt, aber eben nicht nur, sondern eben auch sachlich-theoretisch argumentiert.
Ja, sehr schön. Und das, meine Damen und Herren, würde ich als Verlegerlein genau die Stärke dieses Buches bezeichnen, dass nämlich die theoretische Reflexion und die Selbstreflexion und das Beispielhafte daran in einer extrem geglückten Art und Weise zusammengebracht worden ist. Sie haben gesagt, es braucht Distanz, es braucht Mut, um dieses Buch geschrieben zu haben. Wie lange sitzen Sie denn daran? Wann haben Sie den ersten Gedanken gefasst, das zu schreiben? Mit 16?
Naja, ich würde sagen, das Buch hat ein halbes Jahrhundert in mir geschlummert und musste also den richtigen Zeitpunkt abwarten. Und da würde ich jetzt nochmal sagen, der richtige Zeitpunkt war der, als ich gemerkt habe, jetzt bist du alt. Und von diesem Standpunkt aus, jetzt bist du alt, konnte ich überhaupt diesen Rückblick auf die peinlichen Seiten der Pubertät und der Kindheit überhaupt wagen. Also ich musste erst wirklich 60 Jahre alt werden oder 63 Jahre. Und das ist vielleicht auch der Bezug zur Schule.
Aha, daher.
Ja, doch.
63 und 83, jetzt haben wir das auch aufgeklärt. Und ohne Couch. Ich freue mich sehr, dass erstens Ihre Frau mit hier ist. Herzlich willkommen. Und Ihr Sohn, herzlich willkommen. Wir werden die jetzt nicht auf die Bühne holen, um zu erzählen, wie Sie das erlebt haben, aber erzählen doch Sie mal, wie Sie glauben, dass Ihre Familie das mitgemacht hat. Denn also, wenn ich zu Hause vortragen würde, dass ich gerade ein Buch über den Penis schreibe und da auch persönliche Beispiele drin sind, dann würde ich von meinen Lieben doch sehr fragende Blicke ernten. Wie war das bei Ihnen?
Ja, das war schon so. Meine Frau hat eigentlich sehr schnell gefragt, aber über uns schreibst du doch nichts. Und ich konnte das dann auch sofort bekräftigen, über uns wird nichts geschrieben. Und damit war das Problem eigentlich auch vom Tisch. Und bei meinem Sohn ist es ja eh so, ich habe die jungen Leute eigentlich so erlebt, auch bei Gesprächen über dieses Thema, dass sie wahnsinnig, also fast verblüffend aufgeschlossen dem gegenüberstehen. Das hat sich auch bei meinem Sohn, der mir dann beim Lektorieren auch geholfen hat, auch bestätigt. Also die Jugend hat da eigentlich überhaupt kein Problem.
Sehr schön, ja.
Ja, doch.
Das kann ich aus dem Verlag auch bestätigen. Das Buch ist lektoriert worden von einer sehr jungen Lektorin und die hatte nicht das geringste Problem. Es ist nur ein bisschen so, wenn man in einem Kleinverlag arbeitet und die Früchte der Arbeit sozusagen zusammenträgt und über Monate den Peniskomplex in der Mache hat, dann kann man bald kein ernsthaftes Gespräch mehr führen, weil alles doppeldeutig wird unter der Hand. Ich möchte Ihnen, liebe Damen und Herren, nur mal ein paar Stichworte aus dem Inhaltsverzeichnis vorlesen, damit Sie wissen, was diese Bandbreite bedeutet. Es geht los, das war eben schon zu hören, mit der biblischen Penisgenese. Dann gibt es die biologische. Dann heißt Kapitel 3 ein aufrichtiges Organ. Kapitel 4, der berühmteste Penis der Kunstgeschichte. Kapitel 5, Doktorspiele. Kapitel 6, Brüste, Brüste, Pollutionen. Kapitel 7, von A wie Antenne bis Z wie Zipfel. Kapitel 8, der einsame Onan. Kapitel 9, Penetrationsphobien. Der ideale Penis, die Schule des Fetischismus. Auf Umwegen zum Koitus, das Fellatio-Problem. Die Antinomie der Geschlechter, der pornografische Penis, der künstliche Penis. Der impotente Penis und der Penis der Zukunft, die Zukunft des Penis. Meine Damen und Herren, Sie können sehen, dass das relativ umfassend ist. Und die Bemerkung Ihrer Schwiegermutter, also das Erstaunen Ihrer Schwiegermutter, ist hoffentlich nach der Lektüre dieses Buches ein wenig gewichen oder hat sie gar nicht gelesen?
Hat sie noch nicht gelesen, kriegt es jetzt dann demnächst.
Ja. Ja. Können Sie uns denn noch mal ein kleines Stückchen aus dem Buch vorlesen?
Ja, was Persönliches oder eher Theorie?
Erst ein bisschen Theorie und dann das Persönliche. Ja, aber
da haben wir nicht mehr so viel Zeit her zu klampen.
Oh, Sie haben recht.
Ja, wir müssten eigentlich schon weg, wenn ich das richtig sehe.
Oh, Sie haben recht, es ist schon 11:55.
Ja.
Ich bin untröstlich. Fallen die Veranstaltungen danach alle aus? Doch, das wollte ich noch gesagt haben, die fallen aus. Nein, nein, ist schon gut. Ich bin untröstlich, meine Damen und Herren. Es gibt noch andere, die hier ihre Bücher vorstellen wollen. Wir können Ihnen jetzt leider nicht sehr viel mehr vorlesen, was aber einen Verleger letztlich auch gar nicht so stört, denn Sie können ja das Buch kaufen. Dieses Buch heißt »Der Peniskomplex«. Eine Analyse biologisch, geschichtlich, psychologisch, persönlich von Gerhard Stagun. Jetzt ist etwas passiert, was natürlich auch eine freudsche Fehlleistung ist. Ich glaube, dass die Messebuchhandlung, die am Anfang der Messe sich die Bücher von unserem Stand geholt hat, um sie dort auf den Büchertisch zu legen, die hat die Bücher nicht mehr wiedergefunden. Da ist der Peniskomplex verschütt gegangen. Es sind noch ein, zwei Bücher da. Wir sind da vorne am Stand in der Reihe H214. Wenn Sie das Buch sehr interessiert, kommen Sie freundlicherweise einfach nochmal nachher zu unserem Stand oder auch da vorne. Herr Stagun ist noch hier, steht zu Gesprächen zur Verfügung und da hinten können wir bestimmt noch einen trinken. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Messe und vergessen Sie den Peniskomplex nicht. Dankeschön.
Wie gut, dass Sie auf die Uhr geguckt haben.
Ja, ja.
Ich hätte hier noch 2 Stunden weitergemacht.
gut. Anfang?
Ja. Einen wunderschönen guten Samstagmorgen. Mein Name ist André Gstettenhofer, ich bin der Verleger vom Salis Verlag. Wir möchten Ihnen heute den relativ jungen, sehr jungen Schweizer Autoren Alfonso Hoppan präsentieren. Er ist 1992 geboren, er studiert Rechtswissenschaften in St. Gallen und sein neues Buch Schuldeingeständnis, was eben erschienen ist, ist bereits sein zweites Buch. Er hat ein Buch geschrieben, das ist kein Roman, es ist auch kein klassischer Erzählband. Es sind zwar drei Erzählungen in dem Buch drin, die drehen sich aber alle um den Themenkomplex der Schuld. Schuldeingeständnis, Erbschuld, Kausalität, Eigenverantwortung, das sind die Fragen, die Themen, um die sich diese drei Erzählungen drehen. Die haben thematisch und stilistisch nichts miteinander zu tun und trotzdem erschließt sich die ganze Kraft des Buches erst, wenn man alle drei Geschichten hintereinander gelesen hat, denke ich. Ich würde damit bereits zu Alfonso Hoppan übergeben. Wir machen auch kein Gespräch, dass er aus allen drei Geschichten einen kurzen Ausschnitt lesen kann. Viel Spaß.
Ja, sehr gut, danke. Danke vielmals. Danke, dass Sie hier sind. Das ist, wie gesagt, ich komme aus der Schweiz, 24 Jahre alt, Rechtsstudent. Das ist für mich alles andere eine Selbstverständlichkeit, dass ich hier sein darf. Ein großer Traum, der hier in Erfüllung geht, wirklich. Und André hat das richtig gesagt, das sind drei Geschichten. Das sollte sich ein bisschen im Titel widerspiegeln. Schuld, ein Geständnis, drei Worte, die alle für sich genommen verstanden werden können, die aber alle erst zusammengelesen einen umfassenderen Sinn wiedergeben, dieses Schuldeingeständnis. Und das war ein bisschen die Idee auch bei diesen Geschichten, die alle wirklich sehr unterschiedlich sind, nichts miteinander zu tun haben, zu unterschiedlichen Zeiten spielen. Aber ich glaube, dass sie erst zusammengelesen das wiedergeben, was ich einzufangen versucht habe. Und versucht ist auch noch wichtig, dass ich dieses Wort betone, weil das waren wirklich Versuche auch meinerseits, Versuche in thematischer Hinsicht, Versuche aber auch in formaler Hinsicht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.